Ich habe Becky gesagt, dass sie allen Mitarbeitern unten bei den Kindern sagen soll, der Gottesdienst wird heute länger dauern. Ich habe also noch ein bisschen Zeit. Wer von euch hat in diesem Jahr schon eine schwere Entscheidung getroffen? Einmal Hand hoch. Noch nicht so wenige. Ist das gut oder schlecht? Ich sag mal gut, gibt's wenig Probleme. Ich meine damit nicht Fragen wie, gehe ich heute Morgen in den Gottesdienst oder nicht. Für den einen oder anderen ist das vielleicht auch schwer, vor allem wenn man gewohnt war, um 18 Uhr in den Gottesdienst zu gehen und jetzt um 10 Uhr da sein muss. Ich meine eher solche Fragen wie, gehe ich überhaupt noch in die Gemeinde? Oder wechsle ich meinen Arbeitsplatz? Gehe ich diese Beziehung mit der Person ein? Kaufe ich dieses Haus oder diese Wohnung? All solche Fragen, die ja unsere Existenz eigentlich schon tief berühren. Ich frage mich, wie wir alle mit solchen Fragen umgehen. Ich würde jetzt gerne eine Umfrage machen, so viel Zeit habe ich dann leider doch nicht. Darum komme ich einfach zu der nächsten Frage, die mich persönlich in dieser Hinsicht am brennendsten interessiert. Welche Rolle spielt Gott bei dir in diesem Prozess? Welche Rolle spielt Gott dabei in diesem Prozess? Das ist die erste Frage, um die es heute in der Predigt geht. Was sagt Gott dazu? Und die zweite Frage, die nenne ich auch gleich. Wie führt Gott und wie erkenne ich das? Angenommen, wir wollen Gottes Antwort dazu hören, aber wie funktioniert das dann? Geht das? Geht das nicht? Bilde ich mir das ein? Ist das wahr? Um diese Fragen soll es heute in der Predigt gehen. Der Predigttext dazu ist heute schon vorgelesen worden in der etwas anderen Schriftlesung während des Spiels. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Bevor wir den Text etwas näher betrachten, eine Vorbemerkung, eine Frage, die ihr euch vielleicht gestellt habt, als ihr diesen Vers gerade gehört oder gelesen habt. Ist der Autor, der weise Mann, der die Sprüche geschrieben hat, ist der irgendwie vernunftkritisch? Hat er Vorbehalte gegenüber unserem Verstand? Möchte er uns dazu ermutigen, so einen treu-doofen Lebensstil zu führen, wie es ja manche den Christen vorwerfen? Also ich bin mir ganz sicher, dass er das nicht will. Die Frage stellt sich dann, warum oder was meint er dann? Das Warum sieht man, wenn man das ganze Buch der Sprüche einfach mal liest. An mindestens drei Stellen in dem Buch der Sprüche erwähnt der Autor, dass man andere Leute um Rat fragen soll, dass man Besprechungen abhalten soll, dass man sich Pläne machen soll. Also es geht ihm nicht darum, den Verstand abzuschalten. Was meint er dann? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser weise Lehrer seinen Schülern, das Buch der Sprüche ist ja ein Buch eines Lehrers an seine Schüler, er möchte ihnen aufzeigen, wer das letzte Wort sprechen soll. Nicht wer überhaupt mitredet, sondern wer das letzte Wort sprechen soll. Und es soll nicht der Verstand sein, sondern Gott. Manchmal denkt man ja, wenn ich so eine schwere Entscheidung treffen muss, dann habe ich eigentlich schon zu viel damit zu tun, dass mein Herz eine Meinung hat und mein Kopf eine andere. Wie soll ich das denn allein schon unter einen Hut bringen? Und dann willst du auch noch, dass Gott dabei mitspielt. Der Autor der Sprüche will uns dazu ermutigen, dass selbst wenn Herz und Kopf Nein sagen oder Ja sagen und Gott auf der anderen Seite das andere sagt, dass wir dieser Stimme folgen sollen. Die anderen Stimmen sind nicht unwichtig, aber die wichtigste, die höchste Priorität für den Autor hat Gottes Stimme. Damit haben wir eigentlich schon die erste Frage beantwortet. Was sagt Gott dazu? Wir sollten in jeder Situation ihn fragen. Das ist seine Meinung, das lesen wir in der Bibel. Wir können ihn nicht außen vor lassen in solchen Fragen. Oder wir sollten es vielmehr nicht. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Nichtsdestotrotz ist es dir und mir überlassen, ob wir es machen. Keiner zwingt uns dazu, Gott zu fragen. Für den Autor der Sprüche ist das aber eindeutig. Wir sollten danach fragen und der Antwort die höchste Priorität zukommen lassen. Damit stellt sich dann ja die zweite Frage, okay, aber wie erkenne ich denn, was Gott sagt? Wie erkenne ich seine Führung, das, was er möchte? Meiner Meinung nach gibt der Text drei Hinweise auf diese Frage. Drei Hinweise. Der erste Hinweis, oh, die Animationen sind etwas verrutscht. Der Strich hier sollte da sein. Vertraue. Vertrauen. In meinen letzten Predigten ging es immer wieder mal um dieses Thema. Deshalb werde ich heute gar nicht so viel dazu sagen. Aber vielleicht eine Erinnerung an die letzte Predigt, wo hier das Flipchart stand mit dem Beziehungsvertrag. Wo Gott sagt, ich möchte mit dir diesen Vertrag abschließen, aber du sollst unterschreiben, bevor ich alle Klauseln eingetragen habe. Bevor ich gesagt habe, was passiert und was nicht passiert, bitte ich dich zu unterschreiben, diese Beziehung mit mir einzugehen, ohne dass du weißt, was kommt. Das ist Vertrauen. Durch Vertrauen, das muss man natürlich ehrlich sagen, erkenne ich noch nicht, was Gottes Führung ist, wo er mich hinführen möchte. Dadurch allein sehe ich es nicht. Aber ich denke, Vertrauen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um das überhaupt zu sehen. Wenn dieser Faktor bei mir eigentlich gar nicht präsent ist in dem ganzen Entscheidungsprozess, dann mache ich mir alle möglichen Gedanken, Sorgen, wälze das hin und her und versuche da eine Antwort zu finden. Das Grübeln, das Sorgen, das beschäftigt uns sehr lange und sehr viel. Wenn das Vertrauen aber da ist und ausgeprägt ist, dann geht man etwas gelassener an die ganze Entscheidung dran. Bei der Alle-Dabei-Freizeit sagte mir einer der Teilnehmer, das war für mich sehr ermutigend, Vertrauen in ganz schweren Situationen fällt mir eigentlich nicht schwer. Je schwerer die Situation, desto größer mein Vertrauen. Fand ich super. Kann ich das so von mir sagen? Wir gehen dann mit offenen Augen durch diesen Prozess und fragen uns, okay, gibt Gott irgendwo eine Antwort? Gibt er einen Hinweis, was er darüber denkt oder nicht? Ein Gradmesser in dieser Hinsicht könnten Versicherungen sein. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auf diesen Gedanken gekommen wärt, aber ich habe das so aus Gesprächen und auch aus meiner eigenen Erfahrung ein Stück weit gemerkt. Versicherungen sind gut und notwendig, so viel vorweg. Trotzdem liegt meiner Meinung nach in Versicherungen eine nicht offenkundige Gefahr, die uns hier und da etwas zu schaffen machen könnten in unserer geistlichen Beziehung zu Gott. Die Gefahr besteht nämlich darin, all die Bereiche, die ich ja durch eine tolle Versicherung abgedeckt habe, dann irgendwie nicht mehr zu umbeten, nicht mehr in der Abhängigkeit von Gott zu sehen. Wie gesagt, es ist eine Gefahr. Es ist nicht die Tatsache. Zum Beispiel, wenn es euch vielleicht so geht wie mir und ihr noch nie ein Eigenheim hattet, nur eine Wohnung, die für die ihr Miete zahlt, dann stellt man sich die Frage, brauche ich all diese Versicherungen? Ich kannte die Namen noch nicht mal, deshalb musste ich googeln. Gebäudebrandversicherung, Hausratversicherung, Wohngebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung. Das sind nur die ersten vier, die ich so beim Googlen gefunden habe. Andere Versicherungen, Zahnzusatzversicherung, Brillenzusatzversicherung, all das, was es gibt und nicht gibt. Beim Googlen habe ich andere Versicherungen gefunden, von denen ich noch nie irgendetwas gehört habe. Zum Beispiel die Hochzeitsfeier-Rücktrittsversicherung. schon mal gehört. Becky und Felix sind gerade unten, aber wir können sie nachher mal fragen, ob sie diese Versicherung abgeschlossen haben. Eine andere ist die Bettwanzenversicherung. Die hätten die Leute in Rallingen gebraucht, denn dort, wo wir bei der Alle-Dabei-Freizeit waren, hatten die im letzten Jahr Bettwanzen und die Entfernung hat die mehrere tausend Euro gekostet. Also Versicherungen sind gut und notwendig, aber wir müssen sensibel dafür sein, dass uns das auch irgendwie davon abhalten kann, uns in diesen Bereichen voll und ganz Gott anzuvertrauen, uns von ihm abhängig zu wissen in dieser Frage. So viel zum ersten Hinweis aus dem Text. Die Grundvoraussetzung für das Erkennen der Führung Gottes ist Vertrauen. Da kommen wir nicht drum herum. Der zweite Hinweis, der Strich wird jetzt bestimmt auch versetzt sein, ist auf all deinen Wegen. Auf all deinen Wegen. Ihr fragt jetzt vielleicht, was ist der Hinweis dabei? Das ist ein Detail, das mir eigentlich zum ersten Mal so bei der Predigtvorbereitung bewusst geworden ist. Der Autor spricht hier nicht von der so bekannten Sofaszene. Die große Entscheidung liegt vor mir. Ich ziehe mich zurück, bete, frage Gott, möchtest du, dass ich in die Richtung gehe, in die, dass ich das Haus kaufe oder das? Diese Szene ist hier nicht angesprochen, natürlich auch nicht ausgeklammert, das muss man dazu sagen. Aber hier heißt es nicht vor all deinen Wegen oder bevor du losgehst, erkenne nur ihn. Hier steht, dass wir auf all unseren Wegen ihn erkennen sollen. Der Autor setzt also voraus, dass Gott uns Hinweise gibt beim Gehen, während wir starten, während wir unterwegs sind. So wie das Sprichwort sagt, nur ein fahrendes Auto kann gelenkt werden. Ein Beispiel aus unserer kurzen Biografie von uns als Ehepaar. Als ich im 5., 6. Semester war, haben wir uns überlegt, mache ich noch den Master in Theologie oder nicht. Das war für uns total unsicher und wir wussten nicht, ob das dran ist und ob das überhaupt möglich für uns ist. Wir haben unser erstes Kind erwartet, die Lia hat sich angekündigt und ich bekam kein BAföG. Schlechte Voraussetzungen für ein Studium, oder? Erst als wir nach viel Nachdenken, Gebet und Gesprächen losgegangen sind, gesagt haben, okay, du machst das. Ich habe die Bewerbung abgegeben, ohne zu wissen, wie kommen wir finanziell aus in dieser Zeit als junge Familie. Aber nachdem ich die abgegeben hatte und bevor das 7. Semester begann, hatten wir eine ganze Reihe an Spendern, die wir nicht gefragt haben. Die kamen einfach auf uns zu, haben gesagt, braucht ihr Unterstützung? Wir haben gehört, ihr macht weiter, wir wollen euch dabei unterstützen. Gott hat die Hindernisse oder die Gefahren, die wir sahen, erst beim Gehen aus dem Weg geräumt. Er hat uns Hinweise dann beim Gehen gegeben, okay, der Weg, den ihr eingeschlagen habt, ist richtig. Weiter so. Dieses Prinzip sehen wir auch im Neuen Testament. In der Apostelgeschichte 16 beschreibt Lukas, wie Paulus letztendlich nach Mazedonien kam. Aber wir sehen im Text, das war gar nicht sein Ziel. Er wollte in der Provinz Asien bleiben. Mazedonien ist mehrere hundert Kilometer davon entfernt gewesen. Wir lesen im Text nur, dass er versucht hat, in die eine Stadt zu gehen oder in die andere, aber der Heilige Geist hat das verwehrt oder hat ihm das nicht erlaubt. So wird es dort formuliert. Dann hatte Paulus in Troas eine Erscheinung in der Nacht. Vielleicht war es ein Traum. Und dann wusste er, Gott ruft uns nach Mazedonien. Und sie gehen los. Und Paulus war also schon am Werk. Er hat hier versucht, die Tür zu nehmen. Er hat die Tür versucht zu öffnen. Alle waren zu, aber er stand nicht und hat nur gewartet. Gott, was sagst du, soll ich nach Mazedonien gehen oder nicht? Er war ja noch gar nicht auf dem Trichter, dass das richtig sein könnte. Er war unterwegs, hat versucht und gemacht. Und dann hat Gott gesagt, okay, dann geh jetzt in die Richtung. Das ist der zweite Hinweis. Gott gibt oder führt uns beim Gehen. Und der dritte Hinweis ist, erkenne. Erkenne nur ihn. Vielleicht ging es euch so wie mir, gerade wenn man Apostelgeschichte 16 liest, dann fragt man sich, Mensch Lukas, warum hast du nicht genauer hingeschrieben? Wie hat der Heilige Geist gesagt, nee, das ist falsch oder mach das nicht, geh dahin. Da will man mehr Informationen haben. Diese Fragen stellen wir uns ja auch. Wie spricht Gott? Wie gibt er uns einen Hinweis oder wie können wir ihn erkennen? Und hier sagt der Autor, erkenne nur ihn. Man kann es hier auch übersetzen mit achte nur auf ihn. Auf all deinen Wegen, während du unterwegs bist, achte auf ihn, halte Ausschau, sei aufmerksam, welche Hinweise er dir geben möchte. Der Autor geht also davon aus, dass Gott uns beim Gehen, beim Fragen, beim Suchen, beim Achten darauf, was Gott uns sagen möchte, immer wieder Hinweise gibt, Statements abgibt, die uns dabei helfen, das einzuschätzen, was wir gerade tun. Eine ganz wichtige Beobachtung. Mal sind diese Hinweise ganz laut und auffällig und wir wissen sofort, wie Paulus bei der Erscheinung in der Nacht, okay, wir müssen nach Mazedonien gehen. Aber manchmal redet auch Gott ganz leise, dezent. Wir können es gar nicht genau verstehen. War das ein Traum, der eine Bedeutung für mich hat? Ist das relevant, was die Person mir gesagt hat oder nicht? Ist das von Gott oder bilde ich mir das gerade selber ein? Diese Fragen stellen wir uns ja. Und um diese leisen Hinweise, um die soll es jetzt gehen. Nicht um das Laute, was auffällig ist und wovon wir dann oft eigentlich sehr, ja, sehr verständlich erkennen, was Gott möchte. Als ich so über diese Signale, Statements oder wie auch immer man das nennen möchte, nachdachte, musste ich an das Fahren im Straßenverkehr denken. Wir sitzen im Auto, bewegen es fort und bekommen immer wieder über diese netten Schilder am Rand Hinweise. Schneller, langsamer, nur rechts, nur links, geradeaus oder in welche Richtung wir fahren müssen bei den ganzen Schildern, zum Beispiel auf der Autobahn. Solche Statements gibt Gott uns auch in unserem Leben. Er gibt solche Warnsignale, solche Hinweise, die wir beim Fahren von ihm geschenkt bekommen. Und ich möchte das auch einfach mit diesem Bild etwas weiter verfolgen. Wie sehen Gottes Signale aus, die er uns gibt? Wie könnten sie aussehen? Wer hat von Gott schon mal so ein Schild in seinem Leben bekommen? Stopp. Hier geht's nicht weiter. Ein paar melden sich. Ich denke, in abgemilderter oder vielleicht auch mal in ganz starker Form kennen wir das aus unserem Leben. Hier geht's nicht weiter. Wenn du weitergehst, ist vorbei. Da ist kein Weiterkommen. Und ich denke, in dieser Frage ist das allersicherste Hinweisschild, wenn man das mal übertragen will in die Realität, das Wort Gottes, die Bibel. Das ist, glaube ich, so ein Schild, womit Gott manchmal ganz klar sagt, stopp, mein Freund, weiter geht's nicht. Das ist nicht das, was ich möchte. Du musst gar nicht lange beten. Du musst nicht fragen, ob das möglich ist oder nicht. Hier steht's drin. Frage nicht nach einem Traum oder so. Lies. Und dann weißt du Bescheid, ob ich das möchte oder nicht. Darf ich den Staat oder einen Geschäftspartner betrügen? Sollte ich neben meiner Ehe eine Affäre eingehen? Darf ich diesen Lutscher klauen? All solche Fragen, banal oder nicht, die stellen sich uns nicht. Da brauchen wir nicht darauf warten, dass ein Zeichen am Himmel ist und sagt, okay, diesen Lutscher darfst du klauen. Wird niemals kommen. Da kannst du beten, solange du willst. Hier im Wort Gottes steht, du sollst nicht klauen, du sollst nicht betrügen, du sollst nicht die Ehe brechen. Da brauchen wir nicht erwarten, dass Gott uns etwas sagt, was davon abweicht. Eine andere Weise, um dieses Schild vielleicht in der Realität zu sehen, zu bekommen, ist, dass eine Schwierigkeit auf die andere folgt. Wir sehen das im Bund zwischen Gott und Israel, dass Gott ihnen sagt, wenn ihr euch irgendwann mal von mir entfernen werdet, einen Schritt zum Beispiel, dann kommt eine Hungersnot. Werdet ihr das nicht anerkennen als eine Strafe oder Hinweis von mir und ihr entfernt euch noch weiter von mir, dann kommt Krieg. Wenn ihr auch das nicht als mein Fingerzeichen für euch akzeptiert und noch weiter geht, dann werde ich euch deportieren an die Enden der Erde und ihr seid nicht mehr zu Hause, nicht mehr beim Tempel. Gott sagt, je länger ihr euch von mir abwendet, desto stärkere Warnsignale werde ich euch in euer Leben hineinstellen. Wichtig ist dabei, dass man das Gesamtbild sieht, nicht nur einzelne Puzzleteile. Ich denke, ihr kennt das auch aus eurem eigenen Leben, dass Schwierigkeiten, so wie ich sie gerade genannt habe, eigentlich zwei verschiedene Signale sein können. Man muss also genau hingucken. Es kann mal eine Warnung von Gott sein, geh nicht weiter in diese Richtung, das wird böse enden für dich. Es kann aber auch genauso eine Prüfung sein, zum Beispiel meines Vertrauens. Ein Spender bricht zum Beispiel weg in der Zeit, wo ich studiere. Will Gott mir damit sagen, du sollst aufhören? Oder fragt er mich einfach, vertraust du mir immer noch? Also es kann beides sein. Da muss man sehr gut hinhören und die Signale prüfen, die wir bekommen. Eine zweite Kategorie ist die hier. Die gefällt uns Deutschen vor allem, ne? Freie Fahrt. Weiter auf diesem Weg. Gib Gas. Nicht zu langsam, sondern lieber zu schnell. Der richtige Weg, da bestätigt Gott uns auch immer wieder. Das habe ich persönlich erfahren und ihr sicherlich auch. Zum Beispiel beginnt man vielleicht einen neuen Dienst in der Gemeinde oder irgendwo eine ehrenamtliche Tätigkeit und die geht einem gut von der Hand. Es ist kein Problem für mich, etwas in diesem Bereich vorzubereiten oder durchzuführen. Leute kommen auf mich zu, geben mir gutes Feedback und Gott sagt dir damit vielleicht, gib Gas, häng dich voll rein, mach weiter, egal wie es um dich aussieht. Das ist dein Weg und ich möchte, dass du ihn Vollgas weiterfährst. Dann geh weiter und häng dich rein. Eine dritte Kategorie sind solche Gefahrenstellen, solche Warnhinweise vor irgendwelchen Gefahren, die vor uns liegen. Manchmal befinden wir uns ja in Situationen, wo es uns innerlich ziemlich mulmig zumute ist. Es gibt nicht das Richtige oder das Falsche. Einfach das Eis, auf dem wir uns bewegen, ist dünn. Es ist einfach eine Gefahr da, und es kann schnell zu falsch oder richtig werden, aber es zeichnet sich nicht ab, dass das eine jetzt besser oder schlechter ist als das andere. Vielleicht kommt dein Partner auf dich zu oder einer deiner Freunde, deiner Kollegen und warnt dich einfach und sagt, du pass auf, das, was du da machst, kann gut sein, aber sei vorsichtig. Andere haben sich daran schon die Hände verbrannt. Dann höre auf diese Hinweise, die andere Leute dir geben oder du auf andere Weise vielleicht auch innerlich durch deine Gefühle bekommst. Höre ganz genau hin, prüfe das und schau, ob das vielleicht ein Schild ist, das Gott dir gerade auf deinem Weg zeigt. Gott benutzt ganz oft andere Menschen, um uns zu zeigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Darum ist es meiner Meinung nach auch sehr ratsam, Eigeninitiativ auf andere erfahrene Geschwister zuzugehen und sie einfach zu löchern mit all den Fragen, die uns beschäftigen. Bei mir zum Beispiel, ich stehe am Anfang meines geistlichen Dienstes, ich habe immer ein paar Fragen im Petto. Und wenn ich dann mal einen Pastor treffe, der schon länger im Dienst unterwegs ist, dann stelle ich ihm einfach diese Fragen, weil ich weiß, er hat etwas zu sagen zu diesen Fragen. Er hat die Fragen für sich beantwortet. Warum muss ich das Rad nochmal neu erfinden? Lasst uns einfach eigeninitiativ auf Leute zugehen und sie fragen, wie denkst du darüber? Guck mal, diese Entscheidung liegt vor mir. Was muss ich beachten aus deiner Sicht? Diese Gefahrenstellen können auch Hinweise von Gott sein, dass wir einfach nur aufpassen sollen, uns vorsichtig bewegen müssen. Die letzte Kategorie, die ich ansprechen möchte, sind all diese Schilder, die sagen, du, da ist noch jemand anders da und dem musst du Vorfahrt gewähren. Der ist dran. Ich glaube, dieses Zeichen, dieses Symbol ist eigentlich das Kennzeichen, der christlichen Hauptfiguren im Neuen Testament. Die werden dadurch ausgemacht. Es geht nicht um mich. Es geht um den anderen. Nicht mein Wohlbefinden steht im Vordergrund. Ich bin nicht das Zentrum der Welt. Dort, wo Menschen miteinander leben und miteinander arbeiten, ist das ganz wichtig. Wer in einer WG lebt oder das mal gemacht hat, der kann davon sicherlich ein Liedchen singen. In Römer 15, Vers 7 war ja mal eine Jahreslosung, steht: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Gott leitet uns also auch durch das Vorbild von Jesus. So wie Christus gehandelt hat, so sollen wir auch handeln. Und wenn wir eine Frage haben, vor einer wichtigen Entscheidung stehen, dann kann das vielleicht eine Hilfe sein. Wie hat Jesus eine ähnliche Situation gemeistert? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wie viel hat er, Jesus, dir schon durchgehen lassen? Wie oft hat er bei dir schon beide Augen zugedrückt? Bin ich dazu bereit, das auch bei anderen zu tun? Oder habe ich Vorfahrt? Bin ich derjenige, der dran ist? Oder kann ich auch mal andere zum Zug kommen lassen? Nicht immer nur meine Ideen durchboxen, meinen Standpunkt ja vertreten und darauf beharren. Jesus war meistens nicht so. Er hat nicht so gehandelt. Paulus hat auch in seiner Missionstätigkeit alles abgelegt, was Leute irgendwie ja anstößig sein könnte. Er hat gesagt, ich will nicht, dass ich mit meinen Fragen, mit meinen Wünschen irgendwie da im Vordergrund stehe, sondern ich will sie mit dem Evangelium erreichen. Darum sind sie für mich die Wichtigsten. Gott leitet uns durch dieses Vorbild. Vorfahrt gewähren, ein ganz, ganz wichtiges Hinweisschild, das Gott uns manchmal in unserem Leben hier und da an den Weg stellt. Abschließend nochmal zurück zu der Frage, wie führt Gott und wie erkenne ich das? Wie führt Gott mich und wie erkenne ich das? Ich denke, es gibt dafür keine Musterlösung. Und es ist auch niemals total eindeutig. Oder sagen wir es mal so, ganz selten ist es total eindeutig. Aber Gott will, und das müssen wir festhalten, Gott will uns Führung zuteil werden lassen. Das ist sein Wunsch. Er liebt uns so sehr, dass er es nicht mit ansehen kann, wenn wir in eine Richtung gehen, die für uns selbst problematisch ist, die uns schadet. Und deshalb gibt er uns immer wieder Hinweise und sagt, geh da lang, geh da lieber nicht lang. Volle Fahrt voraus, Vorsicht. Er gibt uns diese Hinweise. Die Frage ist nur, ob wir Ausschau danach halten. Vertrauen wir darauf, dass er diese Schilder wirklich setzt und uns Führung geben möchte. Wenn wir ihm vertrauen, das sehen wir im Text, und vorwärts gehen, also nicht nur warten, bis wir den nächsten Schritt gezeigt bekommen, sondern manchmal auch eigeninitiativ vorwärts gehen und unsere Augen offen halten, dann sind wir auf einem guten Weg und können da seinen Willen erkennen. Ich bete zum Schluss noch und ihr dürft ruhig sitzen bleiben. Jesus, ich danke dir für dein Wort, dass du uns da immer wieder ja, das zusagst, was wir hören wollen, müssen, können. Danke dir dafür. Danke, dass wir dir nicht egal sind, dass wir nicht einfach den Weg gehen sollten, den wir vor Augen haben, sondern dass du uns gerne dabei unterstützt. Danke dir dafür. Hilf du uns ganz persönlich und auch als Gemeinde, diese Führung von dir zu sehen und dann auch umzusetzen. Danke, dass du uns liebst und dass du in dieser Liebe für uns ja nur Gutes mit uns vorhast. Amen.